Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Oregon, das ist der Bundesstaat nördlich von Kalifornien, ist noch so ein bisschen unentschlossen, was den Tourismus betrifft. Dabei bietet Oregon grüne, bergige Landschaften und eine malerische Küste. Und auch das indigene Erbe von Oregon ist für Touristen interessant. Die ersten Einwohner des Staats lebten bereits vor Tausenden von Jahren auf dem Gebiet. Ja, und diese indigenen Völker hinterließen ein großes Vermächtnis an archäologischen Stätten und mündlichen Überlieferungen. Michael Meyer hat sich für den Sonntagsspaziergang auf den Weg gemacht nach Oregon und hat sich angeschaut, wo das indigene Erbe sich heute im Alltag wiederfindet. Unter anderem, für mein Verständnis überraschenderweise, auch beim Rodeo.
Das Pendleton Roundup ist einer der Höhepunkte für jeden Rodeo-Fan im Nordwesten Amerikas. Hier in der kleinen Stadt Pendleton im Osten Oregons kommen jedes Jahr im September rund 50.000 Fans und Rodeo-Begeisterte zusammen, die sich Wettkämpfe im Horseback-Reiten, Kälber einfangen oder das Melken wilder Kühe ansehen. Das Ganze ist für deutsche Augen und Ohren eine ungewohnte Welt. Etwa das Absingen der Nationalhymne und das gemeinsame Gebet, bevor es losgeht.
Ladies and gentlemen, for the first time, we realize and recognize that one of our greatest freedoms in America is the freedom to pray together. Would you join me for a moment of prayer?
Doch dann geht es los mit dem Ritt der ersten Teilnehmer, die eine US-amerikanische, eine kanadische und eine Flagge des Bundesstaats Oregon mitführen. Die abenteuerlichen Ritte auf den Pferden wirken zuweilen arg gefährlich. Da es zuvor kurz geregnet hat, rutschen viele Pferde mitsamt ihren Reitern aus und legen sich der Länge nach hin. Nichts für schwache Nerven. Das Pendleton Roundup hat eine lange Geschichte, die ins Jahr 1910 zurückreicht. Nur dreimal fand es nicht statt, zweimal während des Zweiten Weltkriegs und einmal in der Corona-Zeit. Auch wenn das Pendleton Roundup erstmal wirkt wie eine Veranstaltung der weißen Mehrheitsgesellschaft, so ist die indigene Kultur doch Teil des Rodeos geworden. Nicht nur nehmen indigene Reiter am Rodeo teil, hinter dem Stadion bauen Native Americans jedes Jahr Tipi-Zelte auf. Eine der wichtigsten Organisatorinnen des Roundup ist Bobby Connor, 69 Jahre alt, eine Frau mit grauen Haaren und einem einnehmenden Lächeln. Sie hat gleich mehrere Jobs. Sie ist Pferdezüchterin, Veranstalterin, Autorin und Aktivistin für die Rechte der Indigenen. Sie selbst ist aus dem Stamm der Umatilla, einem Zusammenschluss dreier kleinerer Stämme, der Cayuse, Umatilla und Nez Perce. Bobby Connor könnte stundenlang erzählen, wie es zu der Zusammenarbeit zwischen Weißen und Indigenen kam.
Diese Kooperation begann vor 114 Jahren aus drei Gründen. Die weißen Händler wollten das Geschäft mit dem Rodeo ankurbeln und die Wildwest-Shows jener Zeit begannen zu verschwinden. Damals dachte man, dass wir eine aussterbende Rasse seien. Das haben wir selbst jedoch nie geglaubt. Und so kam es zu der Idee der Kooperation, dass wir hierher kommen und unsere lebendige Kultur präsentieren. Wir sind nicht nur noch am Leben. Unsere Stämme beschäftigen hier in der Region 2500 Menschen. Aber nicht nur das. Wir engagieren uns auch im Wasserschutz, finanzieren Projekte, die Tierspezien wieder ansiedeln sollen, etwa den Lachs, den Hecht, Flussmuscheln und einiges mehr. Diese Tiere sind auch wieder Teil unseres Speiseplans. Es ist für uns wichtig, der Welt mitzuteilen, dass wir noch hier sind.
To tell the world that we're still here.
Dass auf einem Rodeo ein Tipi-Zeltlager aufgestellt wird und die indigene Kultur so eng verschmolzen ist mit der Rodeo-Kultur, ist in Nordamerika ungewöhnlich. Nur in ein paar Orten in den USA und in Kanada wird das ähnlich gehandhabt. Die Stämme der Region präsentieren sich hier, manche kommen auch von weiter her. Bobby Connor führt durch die Ansammlung von Tipis, wo die Natives von ihrer Kultur erzählen.
All of these Tipis around here.
Alle Familien haben hier ihr eigenes Tipi, kleinere, größere. Jeder hat seine eigene Geschichte. Sonst wird hier auf der Fläche Baseball gespielt. Aber während des Roundup ist das hier unser Zeltlager.
Ein etwa 17-jähriger Junge begrüßt Bobby Connor. Es ist ihr Neffe, Heal. Er lebt in einem der indigenen Reservate. Noch. Denn viele junge Indigene gehen fort und versuchen, woanders Geld zu verdienen. Hill sagt, dass er darüber noch nicht nachgedacht habe, aber einen Gruß für deutsche Hörer hat er dabei. Er sagt in der Sprache seines Stammes, kommt und besucht uns in Nikawe, einer Region bei Pendleton.
Nikawe, ja, Winamde.
Dem Pendleton Roundup, bei dem Indigene des Umatilla-Stammes zusammen mit weißen US-Amerikanern auftreten, geht eine Geschichte des Leids voraus. Im 18. Jahrhundert brachten europäische Händler und Siedler neue Krankheiten, aber auch Technologien mit, die die Landschaft und das Leben der indigenen Völker veränderten. Tausende von indigenen Ureinwohnern wurden umgebracht, ihre Kultur herabgewürdigt. Amerikanische Forscher sprechen sogar von kulturellem Genozid. Erst 1855 hat man sich mit den indigenen Stämmen auf Verträge geeinigt und ihnen dauerhaft Land zugesprochen. Manche kleineren Stämme, im Englischen Bands genannt, gingen jedoch leer aus. Heute gibt es im Nordwesten Amerikas nur noch rund 25.000 Menschen, die auf eigenem Land leben und voll zur indigenen Bevölkerung zählen. Insofern ist der Erhalt der indigenen Kultur immer auch ein Kampf mit der Demografie. Manuel und Robert, zwei junge Männer, die in einem Reservat in der Nähe leben und beim Roundup aushelfen, erzählen, wie sie die Situation als junge Indigene erleben.
Man geht aus dem Reservat, um etwas fürs Leben zu lernen. Auch um dieses Wissen dann zu Hause seinen Nichten und Neffen weiterzugeben. Das ist der eigentliche Grund, warum man zeitweise das Reservat verlässt.
Ja, es geht darum, Erfahrungen zu machen, sich neuen Umgebungen und Menschen auszusetzen und dann diese Erfahrungen mitzubringen, dann, wenn du bereit dafür bist, nehme ich an. Manche unserer Freunde sind geblieben, andere aus den Reservaten weggegangen. Da sind die Biografien durchaus unterschiedlich. Manche mussten auch bleiben, um sich um andere Familienmitglieder zu kümmern. Und dann gibt es Leute wie uns. Wir sind die älteren Cousins, die weggegangen sind und wieder zurückkamen.
Bobby Connor hat selbst für 24 Jahre ihren Stamm verlassen, um in der Finanzindustrie zu arbeiten. Diese Kenntnisse haben ihr sehr geholfen für ihre Arbeit, sagt sie. Connor war auch in einer Schulkommission, die die Geschichte der indigenen Völker in Nordamerika neu betrachten und Schulbücher umschreiben sollte. Das Unrecht, das vielen Stämmen angetan wurde, wird nun durchaus auch diskutiert an den Schulen des Nordwestens. Sie sagt aber, sie will nicht zu sehr in die Vergangenheit schauen, sondern lieber in die Zukunft.
Ich denke immer an das, was ich von den Älteren beigebracht bekam. Es ist egal, wie dunkel die Geschichte ist oder wie schlecht wir behandelt wurden. Wir werden hier nie weggehen. Am Ende werden wir siegen.
Dieses Selbstbewusstsein zeigt sich auch in einem der kuriosesten Ereignisse der Gegend, in der Happy Canyon Show, die zeitgleich zum Pendleton Roundup jeden Abend in einer Freilichtbühne gezeigt wird. Die Show porträtiert mit weit über 100 kostümierten Darstellern die Besiedlung des amerikanischen Westens. Sie beginnt mit der Lebensweise der amerikanischen Ureinwohner vor der Ankunft des Weißen Mannes, als Expeditionen die westlichen Regionen überfielen. Im zweiten Teil wird es wieder lustiger. Das Ganze ist der blanke Kitsch und ist doch seit über 100 Jahren sehr beliebt. Nicht nur amerikanische, auch manche deutsche Touristen verschlägt es in die Freilichtbühne.
Wir haben gehört, es soll eine tolle Show sein und deshalb schauen wir uns das Ganze mal an.
Ich mag alles, die indigene Kultur, auch wie es sich jedes Jahr etwas verändert in der Show. Das ist eben Geschichte. Man muss das Erbe lebendig halten, die Sprache, die Traditionen, das alles eben zu erhalten.
Es geht um die Tradition hier, um die Cowboy-Tradition. Es ist natürlich immer sehr ähnlich. Ich war schon sehr oft hier und ich komme immer wieder. So eine Art Show ist es.
Wie sehr sich die indigene Community bemüht, ihre Kultur zu erklären und damit am Leben zu halten, kann man im Tamasqualit Cultural Institute erleben. Ein Museum, das 1998 gegründet wurde, mit nur einer halben Million Dollar als Startkapital. Es liegt nicht weit entfernt von Pendleton. Hier kann man alles über die Geschichte der indigenen Stämme der Cayuse, Umatilla und der Walla Walla erfahren. Mittlerweile ist es ein stattliches Museum mit einer großen Dauerausstellung und Räumen für temporäre Ausstellungen. In einem Werbevideo stellt sich das Institut als ein Ort dar, der die Geschichte der Stämme zeigt und durchaus über den Tag hinausreicht.
Tamasqualit Cultural Institute is the manifestations of the dreams and prayers of our ancestors. Temescal Cultural Institute is the embodiment of a tribe's commitment to its own teachings and way of life. Temescal Cultural Institute is a monument to our survival.
Randy Melton ist Co-Direktor und führt durch das Museum, das auch als Veranstaltungsort dient.
Temascalik bedeutet, etwas zu interpretieren oder darüber zu sprechen. Ganz wörtlich genommen meint es, sich umdrehen, herumdrehen. Aber in diesem Kontext meint es eher interpretieren. Diese Einrichtung versucht zu erläutern, wer wir waren, wer wir sind und wer wir sein wollen. Das sind die drei Haupträume in der Dauerausstellung, hier auf über 900 Quadratmetern zu sehen. Wir gehen zurück in die Vergangenheit und zeigen auch die Umbrüche und Änderungen hunderte von Jahren zurück. Wir zeigen aber auch unser heutiges Leben, unsere Arbeit, was wir machen und wie sich all das verändert hat. Wir wollen aber auch die Bedrohungen zeigen, was uns umtreibt, wenn es um die Zukunft geht.
Das Museum mutet wie ein nachgebautes Tipi an, mit ausgestopften Tieren und Nachbildungen indigener Krieger. In etwa einer Stunde Rundgang werden 12.000 Jahre Geschichte der Ureinwohner wieder lebendig. Dass man dabei nicht auf alle Details eingehen kann, ist auch klar. In einem nachgebauten sogenannten Longhouse erzählt eine indigene Frau vom Band, wie das Leben damals war. Die Longhouses waren zentrale Versammlungsstätten, die für viele unterschiedliche Events benutzt wurden. Hier wurde gefeiert, beraten, abgestimmt und vieles mehr. Noch heute stehen hier und da in manchen Orten in Oregon diese Longhouses, die auf den ersten Blick wie Kirchenhäuser aussehen. Überhaupt ist es erstaunlich, wie sehr die indigene Kultur, das Erbe der Ureinwohner, noch heute die Menschen der Region beschäftigt. Etwa 20 Minuten von Pendleton entfernt liegt in einer einsamen Gegend das Crow Shadow Institute of the Arts. Das kleine Institut ist gleichzeitig Galerie, Förderinstitution für indigene Künstler, die hier zeitweise arbeiten, und Veranstaltungsort. Von außen erkennt man kaum, was sich hinter dem unscheinbaren Haus verbirgt. Finney Brown ist hier Geschäftsführerin.
Wir bieten einen Ort an, wo indigene Menschen Kunst erschaffen können. Wir realisieren das durch unser Artist-in-Residence-Programm, in dem vor allem Printkunstwerke erschaffen werden. Künstler kommen für 2 Wochen her und erschaffen neue Werke, die wir dann in unsere Galerie aufnehmen und versuchen, sie zu verkaufen. Wir machen auch Kunstworkshops, bei denen Künstler aus der Region vorbeikommen und Techniken weitergeben, wie Korbflechten oder alte Flöten bauen. Wir bieten also durchaus auch Traditionelles an.
Die indigene Kunst widmet sich stärker als vielleicht andere Kunstformen der Natur und ihren Erscheinungsformen. Was indigene Kunst eigentlich ist, sei sie schon oft gefragt worden, sagt Finney Brown.
There are a lot of themes having to do with the land and, you know.
Viele Themen haben mit der Landschaft zu tun, mit der Bewegung jener Menschen, die zurück aufs Land wollen. Auch andere politische Themen, die die Indigenen betreffen. An anderen Stellen ist es mehr die Würdigung der Kultur und Lebensweisen. Ein Künstler porträtierte die vielen Körbe seiner Großmütter, solche Dinge. Aber im Allgemeinen muss man sagen, indigene Kunst ist die Kunst von Indigenen. Die ist sehr vielfältig und wir wollen auch keinen Einfluss nehmen auf das, was jemand erschaffen will.
But really, I mean, native art is just art made by native people. And we don't try to influence what a person wants to create.
Das Erbe der Ureinwohner reicht weit zurück. Es hat immer wieder mit der Frage des Lands zu tun, die vielen Ländereien, die irgendwann mal den Ureinwohnern gehörten. 1,5 Stunden von Pendleton entfernt liegt das Grab des wohl berühmtesten Ureinwohners der Gegend, Chief Joseph. Der galt als gewiefter Taktiker und Stratege des Stammes der Nez Perce, weniger als großer Krieger. Joseph entwickelte schon früh ein Verständnis für das Zusammenleben von weißen Siedlern mit den Indigenen. Folgendes Zitat wird ihm zugeschrieben.
Wenn der weiße Mann in Frieden mit den Indianern leben will, so kann er das. Gebt allen Menschen das gleiche Gesetz. Gebt allen Menschen die Möglichkeit zu leben und sich zu entwickeln. Alle Menschen wurden vom großen Geist erschaffen und alle sind Brüder.
Das indigene Erbe von Oregon hat Michael Meyer genauer erkundet.